Ja, guten Morgen. Ich möchte zu Anfang noch beten. Ja, Vater des Lichts, ich danke dir, dass du ja, all das Gute und all das Vollkommene gibst. Danke, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen, dass du hier mitten unter uns bist. Ja, und dass du so gut zu uns, zu deinen Kindern bist. Danke dafür. Amen. Ja, ich gucke mal, ob wir die erste Folie vielleicht schon einblenden können. Ja, danke schön. Das Thema ist heute auf der Suche nach dem König. Und wir wollen uns heute zusammen auf die Suche machen. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wer sucht heute den König? Und ich unterrichte in der Grundschule Religion. Und in der Klasse 1-2 gibt es immer so die zwei großen Themen vor Weihnachten. Entweder suchen die Hirten den König oder die Weisen aus dem Morgenland. Und wir begleiten heute die Weisen aus dem Morgenland. Ich, wie gesagt, ich unterrichte das und habe dann so in der Vorbereitung mal gemerkt, diese Geschichte kennt ja jeder irgendwie und irgendwas, kennt man da ja rüber und weiß man darüber, aber so richtig ist man sich ja nicht sicher, was haben wir uns eigentlich oder haben sich Menschen danach ausgedacht und was steht so im Wort Gottes. Und ich habe mir mal den Spaß dann erlaubt, in der Grundschule die Geschichte einfach mal mit vier Weisen zu erzählen. Und als es dann zu dem Punkt kam, wo dann auch die Geschenke verteilt wurden, kam dann jemand auf die Idee und sagte, warte mal, das ist ja genauso wie bei den Heiligen Drei Königen. Und da dachte ich mir, starten wir vielleicht erstmal damit zu schauen, was wir eigentlich wissen und was wir vor allem nicht wissen. Ich gucke mal, ob das hier vorne funktioniert. Ja, klick mal einen weiter, Flori. Und zwar habe ich mal ein ganz klassisches Bild von den Heiligen Drei Königen mitgebracht. Und vielleicht guckt mal einfach jeder, was ihm so auffällt, was vielleicht gar nicht so in der Bibel steht, was wir über die Geschichte wissen. Man sieht einen Stern, man sieht vorne links drei Männer auf Kamelen reiten, einer von denen hat eine Schatzkiste dabei, wer weiß, vielleicht trägt er die schon seit 2-3 Monaten mit sich unterm Arm. Wir sehen den Stall leicht angedeutet, sehen wir ja, wahrscheinlich Maria dort sitzen, vielleicht sind die Hirten so gerade hinter der letzten Bergkuppe und kommen gleich dran vorbei. Jesus ist vielleicht vor wenigen Stunden erst geboren und da kommen nun also die drei heiligen Könige oder die drei Weisen und wollen dem König begegnen. Ja, im Grunde genommen wissen wir aber fast gar nichts über diese Weisen. Fangen wir vielleicht damit an, wie viele es sind. Wie gesagt, ich habe mal versucht, vier daraus zu machen. Vier ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Es gibt drei Geschenke und einer wäre leer ausgegangen, müssen also drei gewesen sein. Oder man stelle sich vor, es wären zwei gewesen und einer hat zwei Geschenke dabei, ist auch unfair. Also hat man sich im Laufe der Jahre oder ich sag mal Jahrhunderte dazu entschieden zu sagen, vielleicht waren es ja drei. Im Grunde genommen ist es nicht bekannt, wie viele es wirklich sind. Ja, oft tauchen auch ja, in der Weihnachtsgeschichte alle Gruppen, die irgendwie was damit zu tun haben, alle gleichzeitig in einem Stall auf, ja, von den Tieren über die Hirten bis zu den Weisen. Wahrscheinlich ist auch das nicht so gewesen. Wir haben es gerade schon mal im Text gehört, aber ich sage es nochmal. Als die Weisen ankamen in Bethlehem, wohnte Jesus schon längst in einem Haus und es wird nicht mehr von dem Baby gesprochen, sondern es ist schon ein Kind. Und viel weiter in der Geschichte, den meisten von euch wird das bekannt sein, geht es ja auch darum, dass Herodes, als er merkte, dass wirklich Gefahr besteht dadurch, dass ein neuer König im Land Israel ist, ließ er alle Kinder bis zu 2 Jahren, oder alle Jungs, alle männlichen, bis zu 2 Jahren töten. Und deswegen geht man davon aus, dass Jesus schon längst mindestens 1,5 Jahre war. Also ihr merkt schon, so die Romantik der ganzen Weihnachtsgeschichte, alle im Stall, geht langsam verloren. Und ja, wer sind diese Männer? es gibt im Text, wird, heißt das Wort Magoi, also man spricht eigentlich von Magiern. Es sind vielleicht auch Könige, wenn man davon ausgeht, dass sie Geschenke mitbringen, müssen sie wahrscheinlich auch reich gewesen sein. Aber im Grunde genommen reicht die Bedeutung dieses Wortes von König oder Magier bis hin zu Betrügern. Also es könnte auch sein, dass es Betrüger waren. Ich gehe jetzt nicht mal davon aus. Und bei all dem, was man so herausfinden konnte, man weiß nicht mal genau, wo sie herkommen, aber wahrscheinlich sind es weise Männer, die sich besonders gut mit Sternen auskennen, die ja, das nötige Know-how, aber auch Material hatten, um sich damit auseinanderzusetzen, sich mit Sternen beschäftigt haben und, ganz interessant, scheinbar irgendwas über einen Messias wussten. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich fand ganz interessant, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Geschichte mit Daniel, der damals auch vom König in Babylon ja sozusagen aufgestiegen ist, dazu berufen wurde, auch einer von diesen Weisen zu sein im Land, einer der Berater, einer, der auch ja, wusste, wie man mit Träumen umgeht. Und vermutlich ist aus der Exilzeit in Babylon etwas dageblieben. Es könnte sein, dass die Tradition nur dageblieben ist, vielleicht sind auch Juden dort geblieben. Und wir wissen nicht genau, aber vielleicht sind diese Männer, ja, wenn man weit zurückgeht, vielleicht auch jüdische Abstammung, oder zumindest sind die Worte oder diese Verheißung, dass ein Messias kommen wird, in Babylon gewesen. Und ich finde das interessant, wie ja, Gott solche Dinge nutzt, auch ein Exil, in dem es vielleicht dann auch andere Kulturen geprägt hat und interessanterweise Menschen da sind, die diesen Messias erwartet haben, außerhalb von Israel. Ja, wir beschäftigen uns mit den, ich nenne sie jetzt Weisen, man könnte, wie gesagt, andere Begriffe auch nehmen, wir beschäftigen uns mit diesen Weisen und machen uns auf die Suche nach dem König. Und dazu starten wir in Matthäus 2, Vers 2, so, das ist die andere Richtung. Ah, gut. Und zwar heißt es da, wo ist der König der Juden? Der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Und ich habe mich mal gefragt, was ist eigentlich das Ziel ihrer Suche? Wonach suchen diese Weisen? Und ich habe es nochmal ein bisschen fett markiert. Es geht um den König der Juden. Sie haben seinen Stern aufgehen sehen. Und da ist vielleicht ein weiteres, ich sag mal, ein weiteres Relikt aus der Tradition. Im Grunde genommen gibt es nämlich in dem Text zwei Sterne. Und der erste Stern ist nicht so, wie wir ihn vielleicht kennen, dass er vor den Weisen hergegangen ist und sie mussten nur noch dem Stern folgen, sondern weise Männer in der Zeit der Geschichte haben sich damit beschäftigt, ob es nicht auch was anderes sein könnte. Und man hat herausgefunden, dass der Stern wahrscheinlich eine Art Konstellation war von verschiedenen Planeten. Und früher gab es für diese Planeten, gibt es heute immer noch in der Astrologie, aber gab es die verschiedene Bedeutung für die Planeten und wie sie sich zusammentreffen. Und für diese Männer kam dabei heraus, dass der Messias tatsächlich geboren wird und dass er im Land Israel geboren wird. Und diese Männer haben sich also aufgemacht, um herauszufinden, ob das auch stimmen kann. Was mich aber am meisten beschäftigt hat oder was ich hier an dieser Stelle am interessantesten fand, war, dass sie gekommen sind, um ihm Ehre zu erweisen. Ich frage mich nämlich, heutzutage hätte man doch ja, vielleicht angerufen oder man hätte vielleicht, klar, wenn man nicht anrufen kann, schreibt man vielleicht einen Brief. Oder man geht vorbei und fragt nach, warte mal, stimmt das eigentlich? Um herauszufinden, habe ich recht, stimmt das überhaupt? Anstatt selbst herauszufinden, ob es auch ja, tatsächlich auch diesen Messias nachher gibt. Und wenn man sich überlegt, wie eine Reise früher aussah und welche, nicht nur welche Strapazen, sondern welchen Ausfall sozusagen man an vielleicht Arbeitszeit hat, wenn man sieht, was die alles auf sich genommen haben, um ja, diese Reise hinter sich zu bringen und, wie ich gerade schon angekündigt habe, das auch persönlich zu machen. Und nicht nur zu schauen, ist das wahr, was wir jetzt herausgefunden haben, sondern das, was wir da als Verheißung für uns herausgefunden haben, dem möchten wir auch persönlich begegnen. Und nicht nur einfach aufkreuzen, sondern uns ist es wichtig, dass das was mit uns zu tun hat. Also, dass dieser Messias nicht für andere da ist, sondern dass es eine persönliche Begegnung ist. Und was mich dann besonders stutzig gemacht hat, ist, diese Männer wissen noch nicht mal, wer dieser König ist. Alles, was sie wissen, ist, dass sich eine Verheißung mit einem Stern ja erstmal angekündigt hat und sie ziehen los und sie wollen wissen, wer ist eigentlich dieser König, den sie noch gar nicht kennen. Und um ihn dann tatsächlich anzubeten. Und ich habe mich gefragt, all diese Reisen, hat es nicht auch was mit meinem Leben zu tun, wenn solche Menschen auf die Suche gehen, um jemanden zu finden? Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Ziel meiner Suche? Oder vielleicht muss ich auch erstmal anders fragen, bin ich überhaupt auf der Suche nach etwas? Wenn wir jetzt auf die Weisen schauen, würde ich sagen, die meisten von uns haben wahrscheinlich auch schon den König gefunden, haben Jesus gefunden. Aber ist die Reise deshalb schon vorbei? Sind wir deswegen am Ziel angekommen? Und ist es nicht immer wieder auch ein Suchen? In dem Video kam das kurz vor, dass wir Jesus, dass wir den König suchen dürfen. Und dass die Suche nach Jesus eigentlich nie abgeschlossen ist. Immer kommt wieder ein Fragen und Forschen dazu. Das Leben verändert sich. Unsere Lebensreise macht eine Wendung, die wir nicht vorgesehen haben. Und immer wieder kommen wir auf den Punkt, ja, was ist eigentlich mein Ziel? Wonach richte ich mich aus? Und ich habe mir einfach ein paar ganz provokative Fragen auch aufgeschrieben für heute Morgen. Und zwar habe ich mich gefragt, was suche ich eigentlich hier heute Morgen im Gottesdienst? Sicher gibt es da verschiedene Antworten drauf, aber ist eine meiner Fragen auch, bin ich hier, um Jesus zu begegnen? Bin ich auch hier, um ihm Ehre zu erweisen, so wie die Weisen? Oder wenn wir jetzt mal überlegen, in 2 Wochen feiern wir Weihnachten. Was ist mein Ziel für Weihnachten dieses Jahr? Eine Kollegin von mir erzählte, ich kann seit Tagen nicht schlafen, das war schon im November. Ich weiß überhaupt nicht, was ich für Geschenke kaufen soll. Was ist das für ein Ziel, nachher alle richtigen Geschenke zu haben? Oder vielleicht ist es für den anderen auch, Hauptsache, ich kriege das Fest irgendwie mit meiner Familie zu Ende. Hauptsache, wir streiten uns dieses Jahr nicht. Hauptsache, der Besuch bei den Schwiegereltern wird gut. Sind das unsere Ziele für die Weihnachtszeit? Und ich möchte das gar nicht abstreiten. Natürlich ist es wertvoll, ein friedliches Miteinander mit der Familie zu haben. Aber ist unser Ziel, unsere Suche auch danach ausgerichtet, Jesus zu begegnen? Und man kann das noch weiter öffnen. Jetzt nach Weihnachten kommt die Silvesterzeit und die Vorsätze, die Überlegungen, was ist für nächstes Jahr dran. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Oder bin ich überhaupt noch auf der Suche? Gibt es überhaupt ein Ziel für mich, das ich mir gesteckt habe oder das, ja, wo mir vielleicht auch Menschen geholfen haben, dieses Ziel so auszuwählen? Und ich habe bei der Suche nach einem passenden Vers bin ich auf ein paar Worte von Paulus getroffen, der ja etwas zu dieser Suche sagt. Da heißt es, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und auch Paulus war auf der Suche und merkte auch, dass andere Menschen, vor allem die Philipper, auch auf der Suche waren und dass noch nicht alles ja, so war, wie es vielleicht gedacht ist. Und wir wissen, dass Paulus vieles erreicht hat und sicherlich auch schon in seinem Leben mehr verstanden hat, als wir vielleicht jemals werden. Und doch ist es immer weiter ein Suchen nach dem, ja, was uns erfüllt, was unsere Bestimmung ist. Und er möchte den Philippern Mut machen, dass sie das Ziel im Auge behalten, dass sie wie bei einem Rennen oder bei einem, ja, vielleicht bei einem Marathon sich darauf ausrichten, wo möchte ich eigentlich hin, was ist mein Ziel? Und dass wir nachher, ja, wenn es soweit ist und wenn Gott uns beruft, dass wir am Ziel sind, dass wir Gott nahe sind, bei ihm sind und ihm Ehre erweisen können. Und ich möchte uns Mut machen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nicht am Alltag, nicht in Weihnachten und auch nicht ja, in der Zeit danach. Denn so haben es die Weisen gemacht, die haben ihr Ziel nämlich auch nicht verloren, sondern haben sich aufgemacht, um den König zu begegnen. Und was in der Zwischenzeit alles passiert ist, gehen wir ganz schnell durch, weil ich noch an eine andere Stelle möchte. Obwohl das alles sehr dramatisch ist, was als nächstes kommt. Jesus ist schon geboren, aber die Weisen kreuzen also in Jerusalem auf. Und ich stelle mir das dramatisch vor. Vielleicht haben die Weisen hätten sich damals vielleicht politisch ein bisschen mehr schlau machen sollen. Auf jeden Fall tauchen sie natürlich da auf, wo man am besten nicht fragen sollte, wo der neue König ist, nämlich beim eigentlichen König, König Herodes. Und da heißt es ja auch im Text, dass ganz Jerusalem plötzlich in Aufruhr ist. Auf der einen Seite sicherlich König Herodes, der um seinen Platz fürchtet, nicht mal ein rechtmäßiger König für die Juden. Und auf der anderen Seite das jüdische Volk, das sich wahrscheinlich ja, Sorgen gemacht hat. Denn falls der Messias wirklich da ist, könnte es sein, dass Herodes, ja, alles daran setzen wird, um ihn zu vernichten. Und wir wissen auch, dass er das versucht hat. Herodes war einer, der nicht mal davor ja, Halt gemacht hat, seine eigenen Söhne umzubringen, um seine Macht zu erhalten. Und in dieser Zeit ist unser Herr geboren und hat es nicht leicht von Anfang an. Die Weisen suchen sich also trotzdem dort eine Antwort beim König. Und wir wissen, dass Herodes da natürlich keine lauteren Absichten hatte, um den Weisen die Informationen zu geben. Aber es ist interessant und wahrscheinlich für die Weisen auch ja, ein besonderes Erlebnis, zu wissen, dass sich all das ja, wirklich bewahrheitet. Hinzu kommt nämlich, dass die Prophezeiung auch im Alten Testament ja, schon vorausgesagt wird, dass Jesus nämlich in Bethlehem geboren wird. Und so geht es weiter für die Weisen. Theoretisch sehen sie einen zweiten Stern, der sie direkt nach Bethlehem führt. Und dort tauchen sie tatsächlich vor einem Haus auf. Und ich stelle mir vor, wie muss es für diesen Weisen gewesen sein, vor diesem Haus etwas gefunden zu haben, wonach sie seit Wochen suchen. Ich habe gestern meinen Schlüssel verloren und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Unruhe, bis man endlich das findet, was man sucht. Und ich stelle mir vor, wie muss es für die Weisen gewesen sein, all diese Zeit auf der Suche gewesen zu sein, um zu wissen, stimmt das eigentlich, was wir hier machen? Und nun stehen sie tatsächlich vor diesem Haus und ich weiß nicht, was ihnen durch den Kopf gegangen ist, aber es ist sicherlich etwas zwischen Aufregung, aber auch tiefer Freude über das, was sie begleitet hat auf dem Weg. Und wir kommen an eine Stelle, die mich wiederum sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und zwar geht es darum, wie die Weisen dem König eigentlich begegnen. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und mir hilft das, solche Stellen besser zu verstehen, wenn man ja, sich mal in verschiedene Positionen hineinversetzt. Wenn man sich einfach mal überlegt, wie fühlt sich das eigentlich an, sich vor jemanden niederzuwerfen, sich vor jemanden hinzulegen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Ich habe die Erfahrung einmal gemacht oder zweimal. Einige von euch wissen, dass ich ja beim Markus-Theater mitgemacht und es gab diese Szene, wo Jesus sich im Garten Gethsemane hinlegt und seinen Vater anfleht. Und im Nachhinein dachte ich, das ist eine Geste, die ihr unbedingt auch auf jeden Fall auch mal ausprobieren müsstet, aber die so ganz viel mittransportiert. Sich vor jemanden niederzuwerfen heißt, sich demütig zu zeigen, anzuerkennen, dass der, der vor mir ist oder vor mir steht, ja, dass er der Herrscher hat, dass er die Macht über mich hat und dass er im Grunde genommen entscheiden kann, was mit mir passiert. Es heißt aber andersherum auch, dass ich den anderen groß dadurch mache. Wenn ich auf dem Boden liege, ist der andere erhoben. Und es ist auch etwas, ja, was die Abhängigkeit zeigt. Ich bin abhängig von dem, der da steht und auf mich blicken kann. Und man hat vielleicht auf der einen Seite das Gefühl, es ist eine Ohnmacht, aber auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch Macht anerkennen von dem, der da steht. Und diese Weisen tun das nicht nur durch Worte oder durch Geschenke, das kommt später, sondern sie machen das, indem sie körperlich auch zeigen, wer dieser Mann ist, wer der König ist. Es gibt vieles, was man ja über die Geschenke, die die Weisen mitgebracht haben, sagen kann. Es gibt viele Verheißungen, die auch hier wieder erfüllt werden. Zum Beispiel, dass ja in Jesaja 60 zum Beispiel davon gesprochen wird, dass wenn der Messias kommt, dass Könige kommen werden und zum Beispiel Gold und Weihrauch mitbringen, dass sie dem König all die Schätze wiederbringen, die ihm genommen wurden, dass sie Könige aus der ganzen Welt kommen werden und dem König huldigen. Aber die Geschenke können auch andere und, wie ich finde, sehr treffende Bedeutung haben. Zum Beispiel spricht man darüber, dass das Gold für die Reinheit Jesu steht, dass sein Leben rein ist, dass der Weihrauch zum Beispiel auch der Duft seines Lebens ist. Das, was Jesus getan hat, das ist ein dass es ein Wohlgeruch ist für uns, für andere Menschen. Und zuletzt auch die Myrrhe, die eigentlich dafür genutzt wird, um Menschen einzubalsamieren, als Zeichen für den Tod, für das Opfer, das Jesus gegeben hat. Ich denke aber, dass diese Geschenke auch noch was anderes bedeuten könnten, dass sie nämlich ein Ausdruck von Wertschätzung sind. Dass sie nämlich Geschenke sind, die dem Empfänger sozusagen gebühren. Denn das, was dem König gebührt, das haben sie ihm mitgebracht. Sie haben sich niedergeworfen und ihm das geschenkt, was man einem König schenken sollte. Und es ist nicht, man weiß nicht, ob diese Weisen auch reich waren, ob das jetzt etwas ist, was ja, sie abgegeben haben, weil sie zu viel hatten. Aber man weiß auf jeden Fall, dass sie keine Kosten und Mühen gescheut haben und dass sie sich ja vielleicht auch wirklich Gedanken gemacht haben, was kann man diesem König schenken, was ist es, was ihm auch wirklich Ehre bringt. Sozusagen ein anständiges Geschenk. Und da ist mir die Frage gekommen, wenn jetzt die Weisen dem König so begegnen, wie kann ich eigentlich dem König begegnen? Was kann ich ihm eigentlich schenken in dieser Weihnachtszeit? Vielleicht ist es eine Frage, die man sich vielleicht gar nicht stellen muss, weil man ja sagt, in der Weihnachtszeit Da schenke ich doch anderen, da schenke ich anderen Menschen etwas, damit sie viel Freude haben. Aber ich habe mir überlegt, wie wäre es eigentlich mal, ja, zu schauen, was kann man dem schönen König schenken? Und ehrlich gesagt habe ich mich sogar ein bisschen geärgert, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich Jesus begegne, im Gebet oder vielleicht auch im Alltag, dann dreht es sich ganz oft und ganz schnell irgendwie um meine Sachen. Dann ist ein Gebet, das sicherlich auch so berechtigt ist, und das möchte ich auch keinem absprechen, dann ist es aber oft, ach Herr, vielleicht kannst du mir dabei helfen, oder ach, siehst du nicht, hier habe ich meine Not, hilf mir doch. Und ich möchte es noch einmal sagen, das sind alles Dinge, über die sich Jesus freut, und er möchte daran Anteil haben. Aber ich habe mich besonders darüber geärgert, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es dabei nicht so wirklich um Jesus geht. Es geht oft um das Drumherum, es geht um mich und es geht auch um andere. Aber begegne ich auch wirklich dem König dabei? Und vor allem habe ich mich gefragt, begegne ich ihm so, wie es ihm gebührt? Oder sind meine Begegnungen nur kurze Zeiten am Tag, mal eben schnell, vielleicht ein Gedanke, den ich habe, den ich loswerden möchte? Oder ist es nicht vielleicht auch mal an der Zeit, sozusagen eine Audienz vor dem König zu haben? Und sich dort auch so zu benehmen, wie man sich vor einem König benimmt. Dass man ganz da ist und dass man ihm, ja, mit Ernsthaftigkeit begegnet. Aufrichtig. Ja, und vielleicht auch mit einem Herzen, das eben nicht auf sich schaut, sondern auf den König. Als den, der er ist. Mit all dem, was er mitbringt, mit all dem, was er getan hat, mit all dem, was er uns gibt. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir das für die Weihnachtszeit und darüber hinaus irgendwie vornehmen möchte. Dass ich Gott wirklich als, oder dass ich Jesus als König begegne, so wie es ihm gebührt. Dass ich mir Zeit für ihn nehme und dass ich auf ihn schaue. Und vielleicht denkt man, naja, ich kann natürlich auch andere Arten von Geschenken bringen. Und sicherlich ist es auch wichtig, dass wir auf andere schauen. Da möchte ich auch nicht, dass wir darüber hinwegschauen, dass wir anderen Menschen begegnen, ja, wie Jesus sich das auch wünscht. Aber vielleicht ist es auch mal Zeit, einfach nur ihm zu begegnen. Und ich habe mir überlegt, das ist vielleicht gar nicht so einfach, dann auch dem König immer so zu begegnen, wie es ihm gebührt. Und ich habe in dem Psalm ein paar Verse gefunden, die wir lesen wollen und die vielleicht auch helfen können, das auszudrücken, was wir manchmal gar nicht ausdrücken können. Da schreibt der Psalmist: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das wollen wir auch gleich noch in einem Lied tun. Aber ich möchte noch abschließen mit zwei Gedanken zu dieser Geschichte. Und zwar gehen die Weisen, nachdem sie Jesus begegnet sind, einen anderen Weg zurück. Sie gehen also anders nach Hause. Anders aber sicherlich nicht nur, wo sie lang gehen, sondern auch, wie sie jetzt sind. Denn ich denke nicht, dass sie dieselben sind, wenn sie dem König tatsächlich begegnet sind. Und ich wünsche uns, denen, die dem König begegnet sind, dass wir anders weitergehen, wenn wir dem König begegnen. Dass sich in unserem Herzen jedes Mal auch ein Stück etwas verändert. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die hier sitzen und sagen, dem König bin ich noch gar nicht begegnet. Und da möchte ich Mut machen, sich weiter auf die Suche zu machen. Dem König zu begegnen, ja, und vielleicht kann man ihm jetzt noch nicht die Ehre erweisen, aber herauszufinden, warum es sich wirklich lohnt, ihm die Ehre zu erweisen. Und zum Schluss noch ein Gedanke zu der Geschichte im Allgemeinen. Man fragt sich natürlich, wieso müssen diese Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem kommen, um herauszufinden, dass der Messias tatsächlich geboren ist. Ist der Messias nicht eigentlich vom jüdischen Volk erwartet worden? Und in dieser Geschichte hätten sie ja allen Grund gehabt. Herodes wollte aus falschen Gründen dem König begegnen. Aber was ist mit den Menschen, die herausgefunden haben, dass der Messias tatsächlich in Bethlehem geboren wird? Warum ist von denen keiner dort aufgekreuzt? Und man sagt, diese Geschichte ist auch ein Zeichen dafür, wie Jesus nicht nur als Messias für die Juden gekommen ist, sondern dass er auch ein Retter für alle Menschen ist und auch für die Heiden. Und ich habe überlegt, wir sind so nah dran, wir als Christen hier in der Gemeinde, wir sind so nah dran an dem König, wir haben schon so viel gesehen und erlebt und wir wissen, dass all das wahr ist, dass all diese Dinge stimmen. Und wie schade wäre es, wenn wir in dieser Weihnachtszeit, so wie das jüdische Volk, den Messias verpassen und ihm nicht begegnen und vielleicht sagen, das, was wir gehört haben und was wir wissen, ist alles schön und gut, aber persönlich bei ihm vorbeizuschauen. Das fände ich schade, wenn das so in unserer Weihnachtszeit enden würde. Ich möchte uns Mut machen, dass wir weiter auf der Suche sind, dass wir uns auf die Suche nach dem König machen, immer wieder, und dass, wenn wir ihm begegnen, ja, dass wir ihm als König begegnen. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen, und bevor wir das singen, gibt es die Möglichkeit,